28. August 1939. Über Nacht sind in Europa die Schlagbäume an den Grenzen niedergegangen. Lenkt Hitler noch ein, treiben seine Forderungen die Völker in den Krieg. Hoffnung und Furcht leben hart beisammen. In den Brüsseler Straßen und Bahnhöfen wimmelt es von Soldaten. 15 belgische Jahresklassen sind einberufen. Holland mobilisiert. Königin Wilhelmine bekundet öffentlich ihre Überzeugung, keine der möglichen künftigen Kriegsparteien werde die niederländische Neutralität verletzen. Großbritannien veröffentlicht ein Weißbuch mit 100 Verordnungen über die Sicherheit des Staates. Fotografieren, malen und zeichnen sind innerhalb bestimmter Gebiete der Insel verboten. Wer keine besondere Erlaubnis hat, erklärt das Weißbuch ernsthaft, darf keine Brieftauben besitzen. Zwischen Frankreich und Deutschland ist der gesamte Bahnverkehr eingestellt. London und Berlin sind noch durch einen einzigen Flugkurs verbunden. Der slowakische Präsident Tiso bereitet sein Volk auf den bevorstehenden Einmarsch der Hitlertruppen vor. Davon, dass die deutschen Minderheiten in Polen unterdrückt würden, sei keine Rede, stellt ein Kommuniqué der Warschauer Regierung fest. Vor der Reichskanzlei in Berlin warten nach einem Bericht der amerikanischen Nachrichtenagentur United Press Hunderte von Frauen und Männern, stumm und reglos, auf eine Entscheidung. 28. August 1939. An diesem Montag ist in Bern der Schweizerische Bundesrat versammelt. Der Generalstabschef erstattet Bericht. Noch glaubt die Landesregierung an eine Wende, die Europa rettet, aber die Möglichkeit eines blitzhaften Kriegsbeginns ist nicht mehr zu verkennen. Am Abend spricht Bundespräsident Philipp Etter zum Schweizer Volk.
Der Bundesrat ist entschlossen, die aus der Neutralität des Landes sich ergebenden Pflichten in jeder Situation und mit allen Mitteln zu erfüllen. Im Hinblick darauf, dass die Kriegsmobilmachung in unseren Nachbarländern schon weitgehend fortgeschritten ist, könnte der Bundesrat die Verantwortung dafür nicht übernehmen, unsere Grenzen ohne verstärkten Grenzschutz zu lassen. Er hat deshalb heute beschlossen, ein Aufgebot für die gesamten Grenzschutztruppen zu erlassen. Das Ausmaß dieses Aufgebotes und die Unsicherheit der Lage haben den Bundesrat überdies veranlasst, die eidgenössischen Räte auf Mittwochnachmittag 5 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen, um den General zu wählen und dem Bundesrat die erforderlichen auszuerteilen.
Zwei Tage später, am 30. August 1939, hat die aus den beiden Kammern der eidgenössischen Räte bestehende Vereinigte Bundesversammlung den Oberbefehlshaber der Armee gewählt. Der Waadtländer Korpskommandant Henri Guisan wird General. Rund 100.000 Mann des Grenzschutzes stehen bereits unter den Waffen. Der Bundesrat regiert mit außerordentlichen Vollmachten, die er von den eidgenössischen Räten empfangen hat. Soll die kleine schweizerische Demokratie handlungsfähig sein, so muss sie jetzt in politischer und militärischer Krisenzeit straff geführt werden. Was mit ihrer Sicherheit, ihrer Unabhängigkeit, ihrer Neutralität und der wirtschaftlichen Landesversorgung zusammenhängt, gehört unmittelbar zur Aufgabe der Regierung. Die Einigkeit in den Räten spiegelt nur die Einigkeit im Volk. Die Schweizerische Landesausstellung hat im Frühjahr und Sommer 1939 Tausenden und Abertausenden ins Bewusstsein gebracht, was jetzt zu bewahren ist. Am 1. September überfallen deutsche Militärflugzeuge Warschau. England und Frankreich mobilisieren. Das faschistische Italien erklärt sich vorläufig, wie es heißt, neutral. Hitler weigert sich, seine Truppen aus Polen zurückzuziehen. Die letzte Chance ist vertan. Polens Bündnispartner lösen ihre Verpflichtungen ein. Am 3. September um 11 Uhr morgens erklärt Großbritannien dem nationalsozialistischen Deutschland den Krieg. 6 Stunden später folgt Frankreich. Unmittelbar vor der englischen Kriegserklärung empfängt der General die Meldung, die Mobilmachung der schweizerischen Armee sei beendet. Der Aktivdienst beginnt.
Eine Kompanie Soldaten, wie viel Leid und Freude ist das? Ohne
hat nur eine Pflicht, die Neutralität zu schützen. Worin liegt diese schweizerische Neutralität begründet? Sie entspricht der geschichtlichen Entwicklung der Eidgenossenschaft, die keine Entwicklung nach außen, sondern nach innen ist. Es geht um den Zusammenhalt einer Vielzahl kleiner, unabhängiger Gemeinwesen und es geht um die Ausdehnung der politischen Freiheitsrechte, der Mitsprache des Volkes also. Diese eigenständige Entfaltung verlangt den dauerhaften und in seiner Dauerhaftigkeit glaubwürdigen Verzicht auf jede internationale Einmischung. Das Ergebnis des Willens zur freiheitlichen Entwicklung und des Verzichts auf äußere Einmischung ist die Neutralität. Mit ihr klammert der schweizerische Kleinstaat sich ein, ohne sich von der Umwelt abzuschließen. Nicht Machtpolitik, sondern tätige Menschlichkeit, das Angebot guter Dienste, ist seine Aufgabe. Aber die Neutralität, die sich aus dem Ziel und dem Wesen des Kleinstaats begreift, verlangt keineswegs eine Neutralität der Gesinnung. Der Bürger lebt im Spannungsfeld zwischen der geistigen Freiheit und der außenpolitischen Selbstbeschränkung, die der vielfältige demokratische Kleinstaat sich auferlegt. Nur einmal, mit dem Eintritt in den Völkerbund, die erfolglose Friedensorganisation der Zwischenkriegszeit, reduziert die Schweiz 1920 ihre Neutralität auf das militärische Gebiet. Aber die internationale Entwicklung sorgt dafür, dass dieser Versuch scheitert. Mitte März 1938 ziehen deutsche Truppen in Österreich ein. Zwei Monate später verlangt und erhält der Bundesrat vom Völkerbund die ausdrückliche Anerkennung der umfassenden Neutralität. Aber ihr Schutz gebietet jetzt mehr als eine militärische Landesverteidigung. Die modernen Diktaturen greifen nicht nur mit militärischen Waffen an. Der Kampf um Geist und Seele der künftigen Opfer beginnt. Das ist eine neue Lage. Sie verlangt eine zusätzliche Wachsamkeit. Am 11. Mai 1940, dem zweiten Tag von Hitlers gewaltigem Vorstoß nach dem Westen, erklärt General Guisan in seinem Tagesbefehl:
Les nouvelles qui seraient répandues par la radio, par tract ou par tout autre moyen, et qui mettraient en doute la volonté de résistance du Conseil fédéral ou du général, doivent être considérées comme des mensonges de la propagande défaitiste. La consigne est simple, demeurons calmes, forts, unis. C'est ainsi que nous resterons des hommes libres.
Ich wiederhole, was ich euch schon gesagt habe. Nachrichten, die durch Radio, Flugblätter oder andere Mittel verbreitet werden könnten und den Widerstandswillen des Bundesrates und des Generals anzweifeln, müssen als Lügen einer defätistischen Propaganda betrachtet werden. Die Parole ist einfach. Bleiben wir ruhig, stark, einig. Auf diese Weise werden wir freie Menschen bleiben.
Die Warnung des Generals ist brennend aktuell. Allein im Abschnitt zwischen Basel und dem Bodensee sind zeitweise an die 200 deutsche Spione angesetzt. Zwischen 1939 und 1945 verhaftet die Bundespolizei nicht weniger als 1389 Agenten. Die Militärjustiz verurteilt 789 Personen. 17 Landesverräter werden erschossen. In der schweizerischen Abwehr leisten Männer, die aus persönlicher Leidenschaft am Werk sind, unschätzbare Dienste. Am 15. Mai 1940 brechen die deutschen Truppen bei Sedan durch und die holländische Armee kapituliert. Der Bundesrat erlässt Weisungen über die Bekämpfung von Saboteuren und Fallschirmabspringern. Am 28. Mai strecken die Belgier die Waffen und vier Tage später ist das letzte Kontingent der britischen Expeditionsarmee in Dünkirchen eingeschifft. In dieser Zeit steht die schweizerische Luftwaffe mehrfach im Kampf gegen deutsche Bomber und Jagdflieger, die das Land überqueren. Zur Vergeltung für die von den Schweizern abgeschossenen deutschen Maschinen lässt Göring 10 Saboteure in die Schweiz einreisen, die in Lausanne, Bayern, Biel und Spreitenbach Militärflugzeuge zerstören sollen. Aber die Aktion scheitert an der Wachsamkeit eines Bahnbeamten. Am selben Tag, dem 14. Juni 1940, hören die Schweizer über den Deutschlandsender beklommen vom jüngsten Triumph der Wehrmacht Hitlers.
Musik. der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brüssel 2, Kortweg und Luxemburg. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Vier Tage vor dem Fall von Paris ist Mussolini angesichts der deutschen Erfolge in den Krieg eingetreten. Nun findet die Schweiz sich rings von den Achsenmächten umgeben. Im General, der die Kader der Armee bis hinunter zu den Bataillons- und Abteilungskommandanten am 25. Juli 1940 zu einem Rapport auf der Rütliwiese vereinigt, ist der Widerstandswille des ganzen Volkes verkörpert. An diesem Rapport vernehmen die Stabsoffiziere, dass die Armee des ringsumstellten Landes ins Alpengebiet zusammengefasst werde. Das Réduit National wird zur bestimmenden Parole. Aber die Schweiz, die nichts will als ihre freie Selbstbestimmung, bleibt für die Herren des Dritten Reiches ein Ärgernis. Sie ist es als sozialistischen Herrschaft, als Städte des freien Wortes, als Asyl für das andere, das geistige Deutschland, das im Zürcher Schauspielhaus eine bedeutende Plattform findet. Verfolgte aufzunehmen, entspricht schweizerischer Übung durch Jahrhunderte. Seit nach der Bartholomäusnacht im Jahre 1572 fast 2400 Familien in Genf Zuflucht suchten, ist die Eidgenossenschaft eine klassische Stätte des Asyls. Wird die Not Verfolgter sichtbar, rebellieren die Besten des Volkes gegen amtliche Kleinmut und Engherzigkeit.
Ich grüße dieses schöne, gastliche Land in Dankbarkeit,
sagt Thomas Mann 1935 in Zürich, wo er seinen 60. Geburtstag begeht. Und der Nobelpreisträger von 1929, der wie keiner für die deutsche Emigration zu sprechen befugt ist, fährt fort.
Vielleicht wird es eine edelste Sendung sein, deutsche Werte, Weltwerte sind, und sonst vielleicht am Wege bleiben würden, in diese Zukunft hinüberzurechnen.
In der geistigen Bedrohung wächst das Schweizer Volk zur Einheit. Dem Dichter Jakob Schaffner, der an einer Zürcher Versammlung der Rechtsextremisten das eidgenössische Staatswesen verhöhnt, antwortet ein anderer Dichter, Albin Zollinger. Mit der Humanität der Hitlerrevolution möge man uns lieber nicht kommen, ruft er dem Mitläufer des Dritten Reiches zu. Wir haben noch nicht darüber schlüssig werden können, was wir zu unserer Bedienung vorziehen sollen, den offenen Kampf oder den Stacheldrahtschleier von Konzentrationslagern. Und dann folgt Albin Zollingers demokratisches Bekenntnis. Ein Kind in Freiheit zu erziehen ist schwieriger und unansehnlicher als Drill mit dem Beistand der Knute. Allein nur in Freiheit wächst es nach seiner Natur. Wir haben auf keine Hellebardiere gewartet, welche die Lebensnotwendigkeit unserer Väter in uns knüppeln. Die menschenmögliche Freiheit. Die menschenmögliche Freiheit. Das ist die eigentliche Aufgabe der Demokratie. Und sie beginnt alle Tage neu. In der Düsternis der späten 30er Jahre ist die Schweiz nicht nur die Hoffnung der deutschen Emigration, sie ist eine europäische Zuflucht.
Le spectacle de la Suisse m'a profondément touché le cœur,
bekennt im März 1940 der französische Dichter Georges Duhamel.
Assise au milieu de l'Europe malheureuse, la Suisse représente non seulement une terre d'asile, mais une terre de communication. Si la Suisse n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Wenn es die Schweiz nicht gäbe, müsste sie geschaffen werden. aber es gibt sie. Was in Frage steht, ist ihre Bewährung. In dieser Bewährung steht sie, seit es den Bundesstaat gibt. Gegen alle Tendenzen der Zeit wird der 1848 geschaffen, in gleicher Entfernung von den rückschrittlichen Mächten und den revolutionären Kräften. Worin besteht gegenüber der gesamten europäischen Entwicklung seine Besonderheit? Einzig im schweizerischen Bundesstaat hat sich die genossenschaftliche Demokratie des späten Mittelalters in die Neuzeit weiterentwickelt. Die außenpolitische und die militärpolitische Einheit im Bunde ermöglichen eine weitreichende Freiheit der verschiedenartigen Gliedstaaten und der Gemeinden. Zugleich wird, und das ist ein weiterer europäischer Sonderfall, die Volksherrschaft vertieft und entfaltet. Die Bürger sind im Bund, in den Kantonen und Gemeinden nicht nur wahlberechtigt, sie bestimmen auch in den Sachgeschäften mit. Das in der Verfassung verankerte Referendum, das die ausdrückliche oder die stillschweigende Zustimmung der Bürgerschaft zu den Gesetzesentwürfen der Volksvertreter verlangt, ist einzigartig. Es macht zusammen mit den Repräsentanten des Volkes auch das Volk selbst zum Gesetzgeber. Zum Referendum kommt erst noch die Möglichkeit der Initiative, der verpflichtenden Volksanregung. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Demokratie in solchem Ausmaß verwirklicht. Mächtiger als alles andere wirkt in der Schweiz der politische Zusammengehörigkeitswille vieler Generationen. In diesem Land des Übergangs von Nord nach Süd, von West nach Ost, verläuft die Entwicklung anders als in allen übrigen Ländern Europas. Langsam, stetig, ohne Sprünge, ohne Brüche. Immer wieder bringt die Schweiz kraftvolle Anreger wie Alfred Escher hervor, dessen Name mit dem Bau des Gotthardtunnels verbunden bleibt, immer wieder große Mahner wie Gotthelf, Keller und Hilti. In den 30er Jahren haben die wachen politischen Geister des Landes nicht nur gegen die verblendeten Erneuerer zu Rechten und die kommunistischen Wühler anzukämpfen, sondern auch gegen die Duckmäuser. Die Zeit verlangt ein klares Bekenntnis. Die demokratische Presse leistet es fast ohne Ausnahme. Im politischen Kabarett fällt manches erlösende Wort und einen besonderen Rang im geistigen Widerstand gewinnt die satirische Zeitschrift Nebelspalter. Ihr führender Kopf, der Zeichner und Dichter Karl Böckli, der als Bö zum großen Darsteller helvetischer Schwächen wird, trifft die Kategorie des Drückebergers, den er Popoburger nennt, mit vollkommener Sicherheit.
Der Popoburger. Es geht ein böser Sturm ums Haus. Es sieht nach Pech und Schwefel aus, nach Untergang und jüngstem Gericht. Zu uns kommt's aber nicht, vielleicht. Und chiem's, so trifft's vielleicht nicht mich. Ich bin gar immer artig gsi. Noch nie hat meine Wenigkeit ein leidenschaftliches Wörtli gesagt. Und haben's am Stamm politisch geredet, so bin ich sofort heim ins Bett. Das kommt einem wohl in derigen Tag. Mag ho, was will, ich mag a Weg.
Die demokratische Presse der Schweiz, die ihre Leser verlässlich zu orientieren sucht, wird in Hitlers Drittem Reich verboten. Dort ist nicht Wahrheit, sondern Systemtreue gesucht, wie in jeder Diktatur. Der politische und geistige Terror in Deutschland macht die schweizerischen Zeitungen, vor allem aber das schweizerische Radio, zu Treuhändern der glaubhaften Information. Im Dritten Reich gehen Blätter aus dem neutralen Nachbarstaat von Hand zu Hand. Später, als fast ganz Europa unter den Stiefeln der nationalsozialistischen Heere erbebt, hören Tausende und Abertausende heimlich die Sendungen des schweizerischen Landessenders Büro Münster. Die Weltchronik des Historikers Jean-Rodolphe von Salis, die wöchentlich die internationalen Ereignisse zusammenfasst, wird zur schlechthin gültigen Darstellung des Geschehens. Was die Schweizer als selbstverständlich empfinden, eine an der Wahrheit orientierte Benachrichtigung, ist zur Spezialität des neutralen Kleinstaats geworden. Nach dem Kriege erzählt der Tschechoslowake Jan Hermann in Prag:
Vor 8 Jahren begann für unser Land ein Weg voll von Leiden, Schmerz und Tränen. Die Tschechoslowakei wurde von Deutschland besetzt und verlor dadurch seine Freiheit. In dem Kriege der bald nach der Besetzung unserer Heimat ausgebrochen war, haben wir den einzigen Ausweg aus unseren Leiden gesehen. Wir wussten nämlich, dass die Wahrheit siegen muss, und die Wahrheit stand nicht an der Seite der Deutschen. Wie in allen Ländern, die durch Deutschland besetzt wurden, auch in der Tschechoslowakei, blieb die einzige Verbindung mit der freien Welt durch das Radio. Es war in der Zeit, als die Deutschen in unserem Lande jede freie Rede, jedes freies Wort, ja sogar unsere Musik teilweise verboten hatten. Wir lebten nicht mehr wie freie Menschen. Unser Vaterland war ein großes Konzentrationslager. Man hat uns die Kurzwellen aus den Radioapparaten herausgenommen, damit wir die freie Welt nicht hören konnten, aber auf den Mittelwellen blieb uns eine Station, wo wir die Wahrheit und Freiheit hörten, die Station des alten, demokratischen, freien Landes Schweiz.
Der neutrale Kleinstaat Schweiz hat nicht nur die Möglichkeit, er hat auch die moralische Pflicht, für Menschlichkeit zu zeugen. Aber er kann diese Pflicht nur tun, wenn seine Neutralität geschützt ist. Diesen Schutz gewährleistet keine noch so feierliche Erklärung. Diesen Schutz gewährleistet nur die Wehrhaftigkeit. Aber Wehrhaftigkeit ist nicht von einem auf den anderen Tag, nicht von einer auf die andere Woche zu erzielen. Sie verlangt die dauernde Vorbereitung. Der Artikel 18 der Bundesverfassung der Eidgenossenschaft beginnt mit dem Satz: Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Zur schweizerischen Demokratie gehört das schweizerische Volksheer, zur Bürgerpflicht die Milizpflicht. 1848, zu Beginn des Bundesstaates, ist das Militärwesen noch Sache der Kantone. Später ersteht ein wirkliches Bundesheer. Es ist ein einzelner Mann, Ulrich Wille, keine populäre, aber eine starke Persönlichkeit, die das Wehrwesen aus untauglichen Bürgergarden zu einer wirksamen Miliz entwickelt. Am 4. und 5. September 1912 besucht Wilhelm II., oberster Kriegsherr des deutschen Heeres, das als das stärkste in Europa gilt, die von Wille geleiteten Herbstmanöver der 5. und 6. Division. Die Kaisertage können dem republikanischen Grundgefühl der Schweizer nichts anhaben. Aber dass die Leistungen der Miliz dem Besucher Respekt abnötigen, erfüllt das Volk mit Genugtuung. Nach Jahrzehnten des Friedens beginnt sich Europa zu verdüstern. Am 28. Juni 1914 fallen die Schüsse in Sarajevo. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand löst den Ersten Weltkrieg aus. Knapp zwei Jahre nach den Kaisermanövern ruft Wilhelm II. Sein Volk zu den Waffen. Seine Stimme auf einem alten, historisch gewordenen Tondokument kommt tief aus einer versunkenen Zeit.
Darum auf zu den Waffen! Jedes Schwanz, jedes Töten, der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross.
Am 1. August 1914 verfügt der Bundesrat das Aufgebot der gesamten schweizerischen Armee. Zwei Tage später tritt die Bundesversammlung zur Wahl des Oberbefehlshabers zusammen. Anders als ein Vierteljahrhundert später ist die Ernennung umstritten. Nach stundenlangen Auseinandersetzungen in den Fraktionen setzt sich der Vorschlag des Bundesrates, den Korpskommandanten Wille zu wählen, durch. Die Armee hat ihren Chef. Aber das Land ist in keiner überzeugenden Verfassung. Unter den Deutschschweizern sind Sympathien für das Reich und die Zentralmächte überhaupt verbreitet, die Welschen neigen der anderen, der englisch-französischen Koalition zu. Die Grenzbesetzung weist die Nöte des zur Bereitschaft angehaltenen, aber unverwendeten Heeres auf. Der Dienst an der neutralen Demokratie ist so nötig wie unansehnlich. Die Armee am Rande der Schlachtfelder hat in monotoner Pflichterfüllung aufzugehen. Wirtschaftliche und soziale Nöte tun ihre Wirkung. Am Ende, nach zermürbenden Jahren, wird der Generalstreik im eigenen Lande zum einzigen Ernstfall. Zu Beginn der 20er Jahre darbt die Miliz unter der übermächtigen Sehnsucht nach Weltfrieden und ziviler Beruhigung. Aber die Erwartungen sind bald enttäuscht. Die Wirtschaftskrise, die die Völker erschüttert, begünstigt die Heraufkunft politischer Extremisten. Erneuerung ist das große Wort zu Beginn der 30er Jahre. Über der Weimarer Republik geht der Unstern mit Namen Hitler auf. Demokratien, Parlamente, Parteien sind für die Neuerer verrottete Begriffe. Mit der Gefahr wächst die Besinnung auf die anvertraute Überlieferung. Die Kraftparolen, die nördlich des Rheins das Feld beherrschen, entlarven den Pazifismus als Illusion. Im Welschland ruft der Korpskommandant Henri Guisan zu verstärkter Wehrbereitschaft auf. Bundesrat Rudolf Minger, tief verbunden mit seinem Bauernvolk, wird zum großen Fürsprecher einer modernen Miliz. Das Selbstvertrauen des Milizsoldaten, der nach bestandenem Wiederholungskurs mit seiner persönlichen Ausrüstung auch seine Waffe zu Hause verwahrt, ist wieder gestärkt. In der Mitte der 30er Jahre bekennen sich von rechts bis links alle großen Landesparteien zur militärischen Verteidigung. Die Wehranleihe, die 1936 ein bedeutendes Rüstungsprogramm ermöglichen und 235 Millionen einbringen soll, wird mit 100 Millionen Franken überzeichnet. 3 Jahre später, zu Beginn des neuen Weltkrieges, umfasst die Mobilmachung 430.000 Mann, 42.000 Pferde und 12.000 Motorfahrzeuge. Das ist für die kleine, neutrale Schweiz ein riesiges Aufgebot. Im Bewusstsein einer Schicksalsgemeinschaft steht das Volk geeint. An die schwierigen Zeiten der Grenzbesetzung von 1914 bis 1918 erinnern fast nur noch die legendären Soldatenlieder, die der Sänger jener Jahre, Hans Indergand, wieder aufklingen lässt.
Wie Grundruh, die Mura, daher wird das Hus, da rückt das Meitschi alle Stund dreimal zum Feister aus. Und fragst du den Soldaten, wie recht das Meitschi sei, da liegt es jedem Schweizer Bub, sein Herz und auch sein Bein. Serape, die der Gilbert, der Gilbert der Fourlé, ich komme nicht, was am Milzoldei, du les Officier, Serape, die der Gilbert,